Roadie mitgebracht. Ja. Chris, kannst du einfach öffentlichkeitswirksam da stehen bleiben? So für die nächsten 2 Stunden, die ich rede. Nee, danke. Kleiner Applaus für Chris. Ja. Das kannst auch du nächstes Mal machen, wenn du möchtest. Aber man muss sich bewerben, denn es braucht ziemlich viel Skills dafür. Okay, Heilung, wenn Gott mal wieder länger braucht. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, ist so die ganze Reihe, in der wir stecken. Und in den einzelnen Gottesdiensten spüren wir einem skandalösen Stachel nach. Könnte es sein, dass Gott wirklich früher mehr gemacht hat als heute? Könnte es sein, dass früher wirklich alles besser war? Könnte es sein, dass Gott früher Menschen geheilt hat in Massen und es heute nicht mehr tut? Letzte Woche war der Philipp hier und hat gesagt, nein, könnte es nicht. Er hat gesagt, Gott hat früher Menschen geheilt, er hat es in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte getan und er macht es auch noch heute in Afrika, in Amerika und auch hier bei uns. Hier sitzen einige Zeugen, die letztes Mal vorne standen, von sich erzählt haben, wie auch heute die Christine, dass Gott immer noch Menschen heilt, ganz plötzlich und überraschend. Der Skandal ist also nicht, dass Gott früher Menschen geheilt hat und heute nicht mehr. Der Skandal ist eigentlich, dass er manchmal Leute heilt und manchmal, ich weiß nicht, manchmal, ich lasse das mal offen. Wir nehmen uns heute Zeit, über Gott nachzudenken. Macht er manchmal nichts oder was macht er dann? Und wir nehmen uns Zeit, über uns nachzudenken. Wie gehen wir denn damit um, wenn er gefühlt nichts tut? Das heißt, heute werde ich nicht dieser berühmten Theodizee-Frage nachspüren und fragen, warum gibt es Leid? Warum lässt das Gott zu? Das ist heute nicht meine Frage, sondern die Frage ist, wie gehen wir damit um, wenn es so ist? Und was glauben wir, was Gott darin tut? Und ich habe mir gedacht, ein guter erster Schritt wäre zu fragen, was denn wirklich früher passiert ist, was da in der Bibel steht. Ob es denn Beispiele dafür gibt, dass auch in der Bibel jemand nicht geheilt wurde, wenn für ihn gebetet wurde. Und wir sind ja in der Apostelgeschichte und ich habe in der Apostelgeschichte gesucht, gibt es ein Beispiel dafür, dass jemand für jemanden betet und er nicht geheilt wird? Ich habe es nicht gefunden. Also, falls es jemand von euch findet, sagt mir einfach Bescheid. Das ist gut zu wissen. Ich habe es nicht gefunden. Und ich musste ein bisschen grübeln, bis ich auf Beispiele gekommen bin. Und mir sind 2 Geschichten eingefallen. Die erste handelt von einem Mann, von dem nichts erwartet wurde. Ein Mann, den alle schon kannten, den sie schon in Windeln gesehen hatten und mit dem sie Tür an Tür gelebt haben. Die Rede ist von Jesus und die Rede ist von Nazareth. Das ist die Umgebung, in der er aufgewachsen ist. Und Markus 6 gibt es eine Geschichte, da steht, dass die Leute von Jesus nichts erwartet haben. Dass sie gesagt haben, als der irgendwann angefangen hat zu predigen, hey, Junge, wir kennen dich. Du bist der Sohn vom Josef. Jetzt komm nicht hier noch mit Wundergeschichten. Du denkst, du bist ein Wunderknabe, aber wir kennen dich, wir glauben nicht daran. Und so steht, dass weil keiner was von ihm erwartet hat, er irgendwie nichts tun konnte. Im Nebensatz steht dann, dass er doch noch ein paar geheilt hat, aber nur ein paar, weil die anderen haben es ihm nicht zugetraut und deswegen konnte er nichts tun. Gott handelt scheinbar dort besonders gerne, wo er erwartet wird. Dann haben wir aber auch noch eine andere Geschichte von einem Mann, von dem alles erwartet wird. Und zwar ist dieser Mann in die große Hafenmetropole gekommen. Und die Menschen haben schon viel von ihm gehört. Sie haben gehört, dass er ein großer Gemeindegründer ist, dass seine Worte irgendwie kräftig sind, dass auch bei ihm Menschen geheilt werden, dass er durch die ganze Welt, die man damals so kennt, zieht und Gemeinden aufbaut. Und die Leute haben sich gefreut, ihn zu sehen. Und da kommt dieser Mann und man sieht ihm an, dass irgendwas mit dem körperlich nicht in Ordnung ist. Der ist irgendwie krank. Der große Gemeindegründer hat eine Krankheit. Glaubt er etwa nicht an die Macht Gottes? Glaubt dieser Paulus etwa nicht wirklich an die Macht Gottes? Oder warum ist er krank? Paulus muss sich in seinem zweiten Brief an die Korinther verteidigen. Er sagt, Leute, euch mag so erscheinen, dass Gottes Macht immer sichtbar sein muss, indem alles gut ist, indem die Menschen mit starken Worten reden, indem auch äußerlich alles perfekt ist. Aber ich, Paulus, komme in Schwachheit. Das heißt, ich habe da irgendeine Krankheit. Man rätselt seit Jahrhunderten darüber, was Paulus gehabt haben könnte. Ich zeige euch nur kurz den Ausschnitt, um den es da geht. Da sagt Paulus, ich habe ja eigentlich, Gott sagt mir sehr viele Offenbarungen. Und damit ich mir wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Jetzt wird's hart, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Über die Verse allein könnte man ewig lang reden. Mir geht es nur darum, dieser Pfahl im Fleisch, wenn man das näher untersucht, kommt man darauf, dass Paulus, wie gesagt, es kommt auch noch aus anderen Stellen raus, irgendeine Krankheit hatte, für die er gebetet hat, aber die nicht weggegangen ist. Und Paulus, der selbst andere geheilt hat, hatte irgendwas, der war selbst von der Kraft Gottes natürlich 100% überzeugt. Aber er bleibt selbst irgendwie krank und erkennt sogar in seiner Krankheit, in seiner Schwachheit etwas Gutes. Ähnliches habe ich zum Beispiel von einer Gemeinde aus den USA gehört, in denen ziemlich viele Leute geheilt werden. Und einer der Pastoren, der viel für andere betet, die geheilt werden, hat selbst ganz starke Probleme mit seinen Ohren. Und es geht nicht weg. Und seine Tochter ist schwer körperlich behindert. Und es geht nicht weg. Aber andere werden durch ihn geheilt. Und da steht es so nebeneinander. Das ist der Skandal, von dem ich heute ausgehe. Auch schon in der Bibel. Und Paulus redet irgendwie davon, dass er sich an seiner Schwachheit sogar irgendwie was Gutes findet. Das ist natürlich Paulus. Aber vielleicht können wir auch was von ihm lernen. Wie können wir also damit umgehen? Was machen wir jetzt damit? Ja, Gott zeigt seine Macht gerne dort, wo er erwartet wird. Da kommt er gerne hin, da freut er sich. Aber wir können ihn nicht beschwören. Wir können manchmal so viel erwarten, wie wir möchten. Also ich finde es, ich habe schon viele Predigten über das Wort erwarten gehört. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wenn man nur ganz oft sagt, ich erwarte aber, dass du das tust, dass man dann hofft, dass er es eher tut. Oder wenn man ihm schon vorher Danke sagt, dass er es dann auf jeden Fall tun muss. Das ist alles gut. Das macht was an meiner eigenen Erwartungshaltung. Aber ich kann mit nichts, was ich tue, Gottes Handeln erzwingen. Sonst wäre es Magie. Wir können Gott erwarten, aber mit nichts von unserer Erwartungshaltung können wir erzwingen, dass Gott handelt. Und ich muss das nur ganz kurz hier am Rande sagen. Ich finde es eine unglaubliche Frechheit, da geht mir übelst der Hut hoch, wenn Christen zu anderen Christen sagen, die schwer zu leiden haben, du musst halt mehr glauben, du musst mehr von Gott erwarten. Ja, da geht mir der Hut hoch. Muss ich, also ihr merkt, dass mich's angreift und dass es mir wehtut, weil ich glaube, dass es so ist, dass es Menschen gibt, die alles von Gott erwarten. Ich kenne Missionare, die ihr Leben lang in Afrika für Gott gegeben haben, Wunder erlebt haben, nach Deutschland kommen und irgendwann schwer krank werden, bis zum letzten Tag von Gott erwarten und es wirklich glauben, dass sie geheilt werden und auch am Schluss sterben. Und ich sage, kein Mensch auf dieser Welt darf sich herausnehmen, über die zu sagen, die haben nicht genug geglaubt. Wir haben von Gott nicht das Versprechen, dass wir auf dieser Welt alle Krankheiten abgenommen bekommen. Philipp hat letzte Woche hier erklärt, dass Krankenheilung im Neuen Testament kein Add-on ist. Nicht so, das Wichtige ist, dass du das Evangelium nur darum gehen würde, dass der Mensch irgendwie zu Gott findet, sondern das Evangelium, gute Botschaft, bedeutet, dass Gott auch konkret in das Leben von Menschen hineinhandelt. Er hat erklärt, dass das was mit Gottes neuer Welt, mit seinem Reich zu tun hat, wenn Leute geheilt werden, dass es so aussieht, wenn Gott wirklich die Herrschaft übernimmt. Und ich glaube das zutiefst, dass es Gott in Aktion ist, wenn Menschen geheilt werden. Und ich glaube, dass er das immer noch tut. Aber manchmal tut es irgendwie auch anders. Und Paulus erkennt darin sogar etwas Gutes. Wir sind mitten in der Apostelgeschichte. Ich habe gesagt, ich kann keinen Text aus der Apostelgeschichte liefern, weil da steht nichts dazu. Aber wir wollten uns trotzdem mit diesem Thema auseinandersetzen, weil es eben die Realität ist, dass Gott heilt und manchmal anders reagiert. Und Paulus ist ein wichtiger Akteur in der Apostelgeschichte und deswegen habe ich mir gedacht, das ziehen wir hier einfach rein, auch wenn es nicht in der Apostelgeschichte direkt steht. Ich habe euch eine These mitgebracht und zwar, meine Erfahrung ist, Menschen, die besonders vertrauensvoll und liebevoll sind, eigentlich alle, die ich kenne, die das auszeichnet, sind irgendwie durch Leid gekennzeichnete Menschen. Eigentlich kannst du mal nachdenken, welche Menschen dich irgendwie durch ihre Tiefe beeindrucken, durch ihr Gottvertrauen, durch ihr Verständnis, durch ihre Offenheit. All diese Menschen, die ich wirklich schätze, haben Leid erlebt. Das ist erstmal meine These, die ich hier in den Raum werfe. Und wenn ich jetzt gleich noch ein bisschen über dieses Thema nachdenke, dann weiß ich sehr gut, wie beschissen es ist, krank zu sein. Also es fängt allein an bei der Erkältung, die einen eine Woche lang lahmlegt, wo man sich so denkt, wenn man nicht erkältet ist, ach, Erkältung, lächerlich. Und dann nach 2 Tagen... Also ich bin immer wieder darüber verwundert, wie angepisst ich sein kann, wenn ich erkältet bin und wie schnell ich von meinen Mitmenschen genervt bin und so. Einfach nur, weil irgendwas an meinem Körper nicht passt. Wahnsinn. Aber ich meine, das sind noch die easy Sachen. Es gibt Krankheiten, die das, was das Leben eigentlich für einen ausmacht, plötzlich nicht mehr möglich machen. Und die uns dann echt vor die Frage stellen, wie gehen wir mit denen um? Und das Krasse, was ich finde, ist, dass die einen Menschen, die Krankheiten durchleben, werden dadurch vertrauensvoller, liebevoller, verständnisvoller, aber die anderen Menschen werden dadurch ängstlicher, härter und bitterer. Die einen werden liebevoller, die Krankheiten erleben, die anderen werden bitterer. Und ich habe mich gefragt, was macht den Unterschied aus? Was macht den Unterschied aus, dass wir durch Leiterfahrungen nicht bitterer werden, sondern ehrlicher und dankbarer? Und ich will euch die Frage später auch nochmal stellen und in die offene Runde stellen. Vielleicht, ganz sicher, habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht und werdet vielleicht noch so ein paar praktische Dinge dazu sagen können. Aber das ist die Frage, die mich die Woche begleitet hat. Was macht den Unterschied aus? Und ich habe gemerkt, dass mir 2 Annahmen in den Kopf gekommen sind, die es, glaube ich, sehr schwierig machen, mit einer Leiterfahrung positiv umgehen zu können. Und deswegen habe ich gedacht, ich thematisiere die beiden mal. Die eine hat die Helen schon vorhin genannt. Hauptsache gesund. Hauptsache gesund ist ein Slogan, der steht nicht in der Bibel. Ich wusste nicht, ob ihr das wusstet. Ich habe auch danach geschaut, ich habe ihn nicht gefunden. Es ist eher so eine Erfindung unserer Gesellschaft. Da könnte man viel drüber reden, aber ich glaube, wir sind heute so nah an einer Gesundheitsreligion, wie wir es eigentlich noch nie waren. Also dass Gesundheit eigentlich einer der höchsten Werte ist, den man sich so wünscht. Und wenn dich jemand fragt, wie geht's dir, oder wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, Marco, dann ist auch ein erstes Raster, was bei mir durchläuft, ist so, eigentlich ganz gut. Also ich habe gerade keine Kopfschmerzen, mein Knie tut gerade auch nicht, ist eigentlich ganz gut. Also einer der wichtigsten Checks, wie es mir geht, hat damit zu tun, ob ich gesund bin, körperlich. Und dieses Hauptsache gesund finden wir in der Bibel nicht. Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach mal eine ganz platte Entgegnung dazu, kann man sich dann auch merken. Hauptsache gesegnet. Und zwar in dem Sinne, dass Segen, wenn ihr das lateinisch nachvollzieht, woher das Wort kommt, kommt das von signare und das bedeutet mit einem Zeichen versehen. In der Bibel geht es vor allem darum, dass wir Menschen mit einem Zeichen versehen werden, das uns die Begegnung mit Gott zeichnet. Ihr kennt vielleicht diese verrückte Geschichte, wo Jakob mit Gott kämpft. Jakob begegnet Gott, die kämpfen die ganze Nacht und am Schluss hat er ein Problem mit seiner Hüfte. Der Mann ist danach ein gekennzeichneter Mann. Er kann einfach seine Hüfte nicht mehr bewegen wie davor. Die Begegnung mit Gott hat ihn signiert, gekennzeichnet. Jesus, wenn er, der dann irgendwie irgendwann viele Jahrhunderte später auf dieser Welt ist, der sagt zu seinen Jüngern, hey Leute, ihr könnt mir nachfolgen. Ich will sogar, dass ihr mir nachfolgt. Und ihr werdet darin echtes Leben finden. Die Sache ist nur, ich gehe dem Leid dieser Welt nicht aus dem Weg, sondern ich gehe mitten rein. Und wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr davon auch was abbekommen. Jesus zieht seine Leute, die ihm nachlaufen wollen, mit ins Leid dieser Welt hinein. Er sagt aber, und das wird euer Leben kennzeichnen. Ihr werdet nicht mehr die sein, die ihr davor wart, wenn ihr mir begegnet und mir nachfolgt. Und irgendwie ist da so eine verrückte Dynamik in der Bibel, dass Begegnung mit Gott einen Menschen kennzeichnet, dass sie ihn segnet. Und dass das aber auch manchmal irgendwie ein bisschen wehtun kann. Die Hauptsache ist in der Bibel nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gesegnet, Hauptsache von Gott gekennzeichnet. Und das Zweite, was wir hier haben, die zweite Annahme, die ich falsch finde, ist, wenn Gott, dann aber zackig. So, und für diese Annahme bräuchte ich mal ganz kurz die Caro. Kannst du mal kurz nach vorne kommen? Bitte nicht böse gucken, einfach nach vorne kommen. Sie hat mich gerade sehr böse angeschaut. Kannst du hier einen Bizeps hinmalen? Ich habe es vorhin probiert, ich konnte keinen Bizeps malen. Einfach nur da. Timo, mach mal so. Das ist der dreifache Bizeps, der ist extra stark. Zeig mal her, Timo. Ich hätte sie vorwarnen müssen. Ich wollte dich vorwarnen, aber du. Ja, der ist gut. Sehr gut. Danke, Applaus! Also, Bizeps. Ja, wisst ihr Bescheid. Und, also, ich hab gesagt, wenn Gott, dann aber zackig. Die Vorstellung ist, dahinter ist so, wir haben hier eine Welt, ja? Und Gott hat diese Welt geschaffen, aber er ist irgendwo da draußen. Und manchmal da greift er in diese Welt ein. Und wenn er das macht, dann knallt's ordentlich. Das heißt, dann gibt es irgendein Wunder. Ja? Und dann merkt man wirklich, das ist nicht von dieser Welt. Das kann nur vom Megabizeps von Gott kommen. Allerdings ist er dann auch mal wieder weg und dann kommt wieder, bam, Wunder. Weil wir haben es ja hier mit Gott zu tun. Das kann ja nur richtig krass sein. Und dieses Bild erkenne ich manchmal ein bisschen bei uns wieder, dass wir denken, wenn Gott in dieser Welt eingreift, dann muss das spürbar sein. Und dann muss es auch irgendwie so ganz besonders sein. Dann muss es übernatürlich sein. Und ich finde dieses Bild ziemlich verkürzt, weil die Bibel davon spricht, dass Gott diese Welt geschaffen hat und dass er der Erhalter von dieser Welt ist. Das heißt, nichts auf dieser Welt funktioniert ohne Gott. Das heißt, es kann nicht sein, dass Gott nur manchmal punktuell eingreift mit seinem Riesenbizeps, sondern er muss irgendwie diese ganze Welt, das komplette Ding hier, am Laufen halten. Alles Gute auf der Welt kommt von ihm. Und nicht nur das, auch alles Natürliche. Gott ist eigentlich das Natürlichste schlechthin. Gott zu sagen, dass er nur übernatürlich wäre, wäre ziemlich komisch, weil ohne ihn gäbe es das Natürliche gar nicht. Ohne ihn gäbe es die Naturkräfte nicht. Die Bibel sagt, er garantiert dafür, dass es die gibt. So, wenn Gott dann aber zackig, ist, glaube ich, so dieses Ding, wenn Gott eingreift, dann muss man das ja auch sehen. Dann muss man das ja besonders spüren. Deswegen mögen wir diese Geschichten, wenn irgendwas Übernatürliches, was ganz Besonderes passiert. Und ich finde die auch klasse. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig für uns, dass wir einen Blick dafür kriegen, wo Gott auch eingreift, ohne dass es übernatürlich, ohne dass es zackig, ohne dass es knallig ist, sondern wo Gott die Welt am Leben erhält und auch irgendwie heilt, ohne dass wir es auf so besondere Art und Weise spüren. Wisst ihr, was ich meine? Du weißt es, ist gut. Wenn ich es nicht verstanden habe, könnt ihr auch die Christina fragen. Man könnte vielleicht eher sagen, wenn Gott, dann Gott. Also, ich glaube, was man so über Gott wissen kann, ist, dass man ihn nicht auf ein Ding festlegen sollte. Also wenn das Gott war, dann darf das aber nicht durch den Arzt passiert sein, weil sonst war es ja der Arzt. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott diese Welt geschaffen hat und sie erhält, dann kommt auch das Gute, was du durch den Arzt bekommen kannst von ihm. Deswegen sage ich, wenn Gott, ja, dann Gott. Ja. So, jetzt, wenn wir über diese zwei Grundannahmen ein bisschen nachdenken, dann können wir die natürlich auch auf unser Leben beziehen oder dann müssen wir das eigentlich, damit es irgendwie relevant wird. Und ich habe mir gedacht, ich nenne das mal so, ich habe da so ein Bild davon, wie es in meinem Leben weitergehen sollte, wie ich mir so meine Zukunft vorstelle. Und dabei denke ich zum Beispiel an den Jungen, der mit 18 Jahren sich seine Zukunft in schönen Farben als Profimusiker ausgemalt hat und wusste, das ist mein Weg. Ich setze alles darauf hin. Ich denke an den anderen jungen Mann, dessen Leben eigentlich vor allem aus Sport bestand und der gedacht hat, ich mache bei so einer Fernsehsendung mit und mache da eine richtig witzige und spektakuläre Aktion und werde dann danach weiter meine Sportler-Turner-Karriere durchziehen. Oder ich denke an den Mann Mitte 40, der sich das Leben einfach ein bisschen gemütlicher mittlerweile ausgemalt hat, weil die Kinder bald aus dem Haus sind und dann ja, das Leben vielleicht ein bisschen gemütlicher wird. Das sind alles Menschen, die sich ihre Zukunft vorgestellt haben, die ein Bild davon hatten und wo eine Krankheit dazwischen gekommen ist. Ich bin der Erste davon, der von der Musikerkarriere geträumt hat und plötzlich chronische Stimmprobleme bekommen hat. Beim zweiten denke ich an Samuel Koch, der bei Wetten, dass seinen großen Unfall hatte, der vorher eigentlich gesagt hat, mein Leben war Bewegung, mein Leben war Sport, und dann querschnittsgelähmt wird. Beim dritten denke ich an meinen Vater, der plötzlich aus heiterem Himmel mit der Diagnose Prostatakrebs dasteht. Und all diese Diagnosen, die stellen ein Bild nicht nur in Frage, sondern die machen ein Bild von der Zukunft plötzlich unmöglich. Die sagen jetzt, ja, ist was anderes. So wird es auf jeden Fall nicht weitergehen, wie du dir es vorgestellt hast. Und ich musste dabei auch an Caro denken. Du musst nicht nochmal nach vorne kommen. Ich habe sie gefragt, weil sie Kunst studiert. Und wir unterhalten uns manchmal über die Kunst, Bilder zu malen. Und da hat sie mir erzählt, dass es am Anfang oft so war, dass wenn sie ein Bild gemalt hat, irgendwie da so ein bisschen Schiss dabei war, irgendwas Falsches zu malen und dann eigentlich dein Bild damit zu verkacken. So. Dann kriegst du nicht mehr das, wenn du irgendeinen Fehler auf diesem Bild machst, kommst du nicht mehr dahin, wie du es eigentlich haben wolltest. Und noch schlimmer ist es vielleicht, wenn irgendein Trottel von außen kommt und einem das Bild versaut, wenn er irgendwie über den Farbeimer stolpert und einmal die Farbe quer drüber leert oder sonst was. Aber so fühlt es sich ein bisschen an, wenn so eine Krankheit kommt, dass irgendjemand mein Bild, was ich davon habe, wie mein Leben weitergehen sollte, von außen zerstört. Plötzlich ist da ein dicker schwarzer Strich drin und das Bild kann nicht mehr so sein, wie ich es haben wollte. Aber es kann ein anderes Bild werden. Das ist das, was sie mir dann, glaube ich, aus der Kunst so langsam beigebracht hat, dass wenn man malt, dass manchmal einfach Striche kommen, aber man gar nicht die Angst haben muss, dass dadurch das Bild zerstört wird, weil man dann mit dem, was man hat, weiterarbeiten kann, weil es dann was anderes wird als gedacht. Erstmal ohne das zu bewerten, obwohl man es natürlich bewerten möchte. Und ich möchte euch ein Bild zeigen, was es für mich gut in Worte fasst. Vielleicht hat es jemand von euch schon mal gesehen. Das ist von einer das ist die Geschichte von einer spanischen älteren Dame, die jeden Tag in ihre Kirche gegangen ist, im spanischen Ort, um da zu beten, zu meditieren und sich dieses Jesusbild, was ihr auf der linken Seite seht, anzuschauen. Und sie hat über die Jahre mitbekommen, wie von diesem Bild immer mehr abgebröckelt ist. Und irgendwann hat sie sich gedacht, es kann nicht sein, dass dieses Bild mittlerweile so aussieht. Und sie ist eigentlich auch so malerisch ganz gut begabt und hat sich gedacht, ich bringe einfach meine Malsachen mit, hier kommt eh keiner in die Kirche, ich male das Bild einfach fertig. So. Ihr seht das Ergebnis, was dabei herausgekommen ist. Sie hat dann irgendwann gemerkt, scheiße, die Farbe verläuft hier ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr drauf gemacht, gemerkt, es verläuft weiter, nein. Naja, das war auf jeden Fall das Resultat. Und sie ist dann in Urlaub gefahren für 2 Wochen. Währenddessen gab es eine Kulturveranstaltung in dem Ort und der Kulturverantwortliche von der Region hat das Bild gesehen und hat Alarm geschlagen, hat gesagt, hier hat es gleich gepostet, sonst wo, Facebook, keine Ahnung. Und in Spanien sind die Leute hohl gedreht und haben gesagt, wie kann man nur das Bild so verschandeln? Das ist wirklich eine Schande. Wer war das? Wir müssen den Täter finden. Und nach 2 Wochen kommt sie wieder und merkt, voll der Skandal am Laufen, jemand hat dieses Bild versaut. Und sie wusste natürlich, wer der jemand ist. Sie hat dann auf jeden Fall irgendwann zugegeben, dass sie das war. Und der Shitstorm, der im Internet lief über das, was sie getan hat, hat sich irgendwann, so wie das Internet halt ist, ist es irgendwann umgeschlagen und die Leute haben gesagt, also die Sache mit dem Igel Jesus ist ja auch irgendwie ganz nett, oder? Ist ja auch irgendwie ganz süß. So, und um es kurz zu machen, mittlerweile mussten ein paar neue Hotels gebaut werden in dem Ort und neue Restaurants, weil der Ort mittlerweile zu einem Touristenmagnet geworden ist, weil alle hinfahren und sich den Igel-Jesus anschauen wollen. So. Ist die Geschichte wie aus einem verkorksten Bild was Neues geworden ist. Das ist natürlich eine sehr schöne romantische Geschichte. Und naja, ich kann nicht sagen, dass jede Krankheitsgeschichte so romantisch weitergeht. Bei Samuel Koch war es so, dass er weiterhin querschnittsgelähmt ist und dass er sagt, in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen und Monaten war mein ganzes Herzblut in die Wiederherstellung meines Körpers gesteckt. Tag ein, Tag aus bitte ich nur darum, geheilt zu werden, statt offen zu sein und mich auf andere gedankliche Wege einzulassen, sagt er selbst in seinem Buch. Dass er irgendwann gemerkt hat, ich muss offen sein, aus dieser Situation was Neues zu machen, weil ich sonst dran kaputt gehe und weil das jetzt wieder eine neue Lebenssituation ist. Bei meinem Vater war es zum Beispiel so, dass die Krankheit, als bei ihm dann Prostatakrebs diagnostiziert wurde, uns alle erstmal geschockt hat, obwohl das ja in der Regel keine so heftige Krebsart ist, wenn man das früh erkennt. Aber dazu geführt hat, dass mein Vater und ich gesagt haben, eigentlich wollen wir miteinander reden, machen wir eigentlich nie. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt einfach zusammen jedes Mal, wenn wir uns sehen, einfach Zeit nehmen für einen Spaziergang und uns zusammen ein bisschen besser kennenlernen, über die Dinge reden. Die Zeit für ihn war ziemlich hart und ist auch immer noch nicht, auf keinen Fall alles körperlich perfekt. Aber durch die Krankheit haben wir gemerkt, was uns eigentlich wirklich wichtig ist, was vorher im Alltag nicht vorgekommen ist. Dadurch, dass so ein schwarzer Strich auf das Bild gemalt wurde, gab es die Möglichkeit, das Bild anders weiterzumalen. Und das ist oft so. Das ist bei vielen Krankheiten so, dass sie uns die Chance geben, das Bild anders weiterzumalen, nicht mehr so undankbar weiterzuleben oder so gehetzt, so getrieben von irgendwas Alltäglichem. Ich glaube, dass Gott, dass Paulus das meint, wenn er sagt, ich glaube, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dass Gott aus diesen miesen Situationen, aus diesen miesen schwarzen Flecken auf dem Bild nochmal was Neues machen kann. Dass er nochmal was Gutes draus machen kann. Wie auch die Worte von Bonhoeffer, die ich hier auch schon mal zitiert habe. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen, die das, was ihnen passiert, wieder an Gott zurückgeben und sagen, Gott, du siehst diesen ekligen Fleck auf dem Bild. Das, was ich wollte, kann nicht mehr sein, aber ich will das, was ich mir vorgestellt habe, loslassen und mit dir zusammen das Bild anders weitermalen. Und ich glaube, dass Gott so heilt, indem er neue Bilder schafft mit uns zusammen, indem er sich auf den Prozess einlässt, aus einem verkorksten Bild was Neues zu machen. Aber ich glaube, dass Gott das manchmal auch, dass er sich manchmal so viel Zeit für den Prozess nimmt, dass man es eigentlich einen Ewigkeitsprozess nennen muss. Paulus schreibt in dem gleichen Kapitel im Römerbrief, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Ich glaube, dass Gott in Ewigkeitsprozessen arbeitet und dass er uns in der Regel für unsere Bilder hier keine Vollständigkeit auf dieser Erde schenkt. Und er sagt, dass wer zu ihm gehört, der wird irgendwann ganz und er wird irgendwann neu. Und das ist so eine gute Nachricht, finde ich, wenn ich an die alten Menschen denke, die mittlerweile dement sind, die Alzheimer haben, die selbst manchmal ganz unausstehliche Menschen geworden sind und die trotzdem zu ihm gehören und die Gott trotzdem weiter festhält, weil er sagt, nichts kann diesen Menschen von mir trennen, auch wenn er mittlerweile alles vergisst, was er je wusste und unausstehlich geworden ist. Aber nichts kann ihn von mir trennen und er wird auch wieder eines Tages neu und ganz sein bei mir. Gott verspricht, dass er ihn nicht loslässt. Und ich meine, das ist für viele von uns extrem weit weg, aber viele erleben es schon bei ihren Eltern oder Großeltern, wie sie älter werden. Und das ist das, was mir Mut gibt, dass Gott sagt, ich gebe euch ein Bild von der Zukunft, was so weit über euer Bild, wie ihr es gerade seht, hinausgeht. Da steht auf diesem Bild, das möchte ich euch zum Schluss vorlesen, er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe doch, ich mache alles neu. Das ist das Bild, was Gott uns für seinen Ewigkeitsprozess verspricht. Die Hauptsache in der Bibel ist, Hauptsache gesegnet, von Gott gekennzeichnet, mit dem Kennzeichen versehen, du gehörst zu mir und wir können aus den bescheidenen Strichen auf deinem Lebensbild nochmal was Neues machen. Und wenn alles dunkel scheint, dann habe ich trotzdem noch ein Ewigkeitsbild für dich. Und das gilt, weil ich dich festhalte. Ich frage nochmal, was denkt ihr, was macht den Unterschied aus? Was macht den Unterschied aus, dass wir durch Leiterfahrungen nicht bitter, sondern ehrlich und dankbar werden? Wir hören uns jetzt ein Lied zusammen an. Da habt ihr Zeit, das einfach nochmal zu verdauen, im Kopf mit Gott vielleicht zu besprechen. Und dann, falls irgendjemand von euch da was Praktisches vor Augen hat, vielleicht auch eine Person, wo ihr das gesehen habt, der einfach das ausstrahlt, dann wäre es cool, wenn ihr das kurz mit uns teilt und uns erzählt, was ihr denkt, was den Unterschied ausmacht.
I wonder if I'll ever find my
Was dazu erzählen mögt, dann würde ich euch sehr gerne das Mikro in die Hand drücken.
Die beiden Menschen von euch, denen ich euch erzählen will, die kenne ich beide nicht persönlich, aber trotz alledem sind es Menschen, die mich durch das, wie sie gelebt haben, geprägt haben. Das eine ist eine Frau aus der Gemeinde, wo die Chris herkommt. Die hieß Flora und die war Zeit ihres Lebens von ganz schwerem Rheuma gezeichnet. Und zwar so schwer, dass sie nicht mehr liegen konnte, sondern die gesamte Zeit so auf dem Stuhl saß. Immer. Und die Leute aus meiner Gemeinde haben sie regelmäßig besucht und sind zu ihr gegangen und haben gesagt, Florchen, was können wir dir denn Gutes tun? Willst du drüber reden, wie schlecht es dir geht? Und da hat sie gesagt, nein, nicht reden, singt einfach nur Lob und Danklieder. Singt einfach nur Lob und Danklieder. Und die andere Person, von der ich euch erzählen möchte, das ist Paul Gerhard, das ist jemand aus dem 16., 17. Jahrhundert, also 30-jähriger Krieg, lange, lange her von uns. Der hat in seinem Leben aber auch sehr, sehr viel krasse Dinge erlebt, Kinder verloren, seine Frau verloren. Und er hat ein Lied geschrieben, das hat 12 Strophen, das singen wir hier nicht, weil das ist ein richtig alter Kirchenchoral. Das heißt, befiehl du deine Wege. Und ich will euch einfach nur die erste Strophe aufsagen, weil das Lied ein Lied ist, was mich tröstet in Zeiten, wo Hoffnung versagt. Das heißt, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.
Von dem Lied, was zwischendurch eingespielt wurde, Gott macht alles neu aus dem Staub heraus, wurde ich daran erinnert an unsere Sapson-Geschichte. Vor inzwischen 8 Jahren oder so gab es die Sapson so gut wie nicht mehr. Das war ziemlich wüst und leer, könnte man sagen. Und damals gab es so einen Eindruck, so ein Bild, wo wir gedacht haben, das ist von Gott, das ist halt so ein auch ein bisschen romantisch, so halt so ein Pflanzenkeim aus dieser aufgeworfenen, trockenen Erde aufsprießt und dass Gott mit einer großen Gießkanne kommt und segnet und segnet und halt aus der trockenen Erde eine Wiese wird. Und tja, ich glaube, es ist passiert. Die Sapson ist eine fröhliche, lebendige Gemeinde wieder geworden. Und ich habe so überlegt, was ist mit uns als Menschen in der Gemeinde passiert? Wie konnte das so werden? Und da kommen wir vielleicht tragen noch andere was dazu. Mir ist jetzt eingefallen, weil wir zusammengehalten haben, weil wir Hoffnung hatten und zusammengehalten haben und gemeinsam was angepackt haben. Und das war ein Stein davon.
Ja, ich ergänze das mal von der Chris. Das ist auch mit der Hippie-Zeit. Und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist, dass so eine Leiterfahrung ist ein Teil der Geschichte, das ist nicht die ganze Geschichte. Die Geschichte geht weiter. Und ich glaube, wenn man den Blick nicht auf die Situation jetzt nur und auf die Vergangenheit richtet, sondern auch ein bisschen nach vorne richtet und diese Geschichte weiterdenkt und weiterlebt mit Gott und an Gott dranbleibt, dann ist das Perspektivwechsel für einen selbst. Und ich glaube, das hilft einem, nicht in Bitterheit zu versinken, sondern auch weiterzugehen. Das habe ich erlebt bei allen Leid, was auch ich in meinem Leben erfahren habe, dass das nach vorne gucken und dann das später zurückgucken eigentlich das den Unterschied macht. Also nicht das in dem Moment drauf gucken, sondern später zurückgucken und man sieht, okay, Gott hat da vielleicht doch was getan. Und ich für mich persönlich habe immer wieder festgestellt, dass die Zusage von Gott, es wird mir alles zum Besten dienen, irgendwie immer gestimmt hat. Und auch wenn es in den meisten Situationen, die leidhaft waren, wirklich nicht sichtbar war und in der Situation, wenn man Leid erfährt, das auch oft nicht das ist, was man hören will. Muss man einfach sagen. Und auch nicht, dass es was hilft, sondern aber im Nachhinein, wenn man drauf guckt, ist es, glaube ich, das, was den Unterschied macht, zumindest für mich.
Ja, eine Person, die mir ein Vorbild ist, was Leiterfahrungen angeht, ist meine Mutter. Wir haben unseren Vater verloren, als er 45 war. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da war ich 13 und die Sarah noch um einiges jünger als jetzt. Nicht nur das. Also wir haben halt alles Mögliche auch erfahren als an Leid und meine Mutter auch. Und wir haben zwei ungewollte Enkel, hat meine Mutter. Und was weiß ich, meine andere Schwester konnte keine Kinder kriegen und was weiß ich. Also, und sie hat 1000 Gebrechen in ihrem Körper. Und mal die Schulter, mal das Knie, mal die Füße. Man kann es noch nicht mal aufzählen, was für 1000 Sachen sie an Gebrechen hat. Und sie jammert nicht. Sie ist einfach da und ist für uns Kinder scheint es immer die stärkste Mama zu sein. Aber das ist sie auch nicht. Und in dem Ganzen scheint sie mir so, als ob sie einfach nur Gottvertrauen hat. In dem Ganzen. In den 1,5 Jahren, wo mein Vater krank war, hat sie darauf vertraut, dass Gott es richtig macht. Als ich schwanger wurde, war sie da, die gesagt hat, hier, Gott hat einen Plan und wir werden das hinkriegen mit ihm. Und man muss ja eigentlich eher reinbohren und fragen, wie geht's dir denn wirklich? Und was macht dein Arm, was macht deine Schulter? Weil sie das ignoriert und einfach darauf schaut, was Gott für ein schönes Bild macht und was Gott daraus entwirft.
Bei mir ist es, meine Mama natürlich auch, aber ich habe halt in den letzten 1,5 Jahren eine schwierige Phase durchgemacht. Ich habe halt immer irgendwie sehr alles rein in mich immer angenommen, was ich bin halt, ich habe 5 ältere Geschwister und ich bin eigentlich immer in einer christlichen Familie aufgewachsen, habe also alles angenommen, was Gott also was in der Bibel stand. Ich habe einfach immer alles hingenommen und habe auch hingenommen, dass ich keinen Vater hatte, dass ich keine einzige Erinnerung hatte und dass ich nicht das Privileg hatte, wie meine Geschwister einen Vater zu haben. Und oft fühle ich mich in meiner Familie irgendwie nicht. Ich fühle mich wie ein Puzzlestück, was fehlt. Und in den letzten 8,5 Jahren ist mir das Lied Blessed Be Your Name so ans Herz gewachsen, weil ich irgendwie versuche, optimistisch zu bleiben. Also zu sagen, okay, er nimmt, aber er gibt mir. Er gibt mir diese Familie und er hat mich irgendwie so, auch wenn ich gar keine Erinnerung habe und ich das Gefühl habe, ich bin in einer Familie, die so viel vor mir erlebt hat. Ich meine, ich bin so alt wie die Ehe meiner Eltern. Und dann versuche ich optimistisch zu sein und sagen, okay, Gott hat da einen Plan und er macht es richtig und versuche, also in den letzten 1,5 Jahren versuche ich halt einfach offen zu sein und auch nachzufragen und die Zweifel zuzulassen, die eigentlich in mir gesteckt haben. Und naja, das, ich warte, ich stecke einfach gerade in einem Heilungsprozess, der so ist. Und ich finde jetzt auch gerade nicht die richtigen Worte dafür, aber ich finde es wichtig, in einer Gemeinde zu leben, die vielleicht auch für mich beten könnte in dieser Situation.
Ich glaube, dass die meisten von uns oder wahrscheinlich jeder irgendwie was hier vorne erzählen könnte von so schwierigen Situationen und von Menschen, die uns darin Vorbild sind und an denen wir uns festhalten können. Und ja, ich danke euch für das, was ihr ehrlich mit uns teilt. Und ich möchte den letzten Punkt nur ganz kurz aus meiner eigenen Erfahrung unterstreichen, dass ich glaube, dass es ein unglaubliches Privileg ist, dass wir als Christen einen Gott haben, den man anklagen darf, den man sein Leid trommeln darf, den man sagen kann, was man von ihm erhofft, was man von ihm erwartet und wo er einen enttäuscht hat und der es zulässt, diese Klage, und der sagt, du musst nicht zack, heil sein, sondern ich gehe diesen Prozess mit dir. Du darfst mich anklagen. Du darfst mir gleichzeitig auch als Vertrauensbeweis, dass wir beide da irgendwie miteinander durchkommen. Ich möchte euch einfach bitten, dass wir jetzt zusammen eine Minute schweigen, wir haben leise Musik im Hintergrund und dass ihr für die Menschen, von denen ihr wisst, dass es ihnen gerade schwerfällt, wenn es ihr selbst seid, dann für euch selbst oder für andere, von denen ihr wisst, dass es ihnen gerade einfach schwerfällt, zu sehen, wie es weitergeht, dass ihr für diejenigen betet und diese Zeit einfach dafür jetzt nutzt.
peaceful.